die Pressesprecher.
Hallo und herzlich willkommen zu den Pressesprechern. Mein Name ist Ali und mit dabei ist heute wieder Hanna. Hallo.
Hallöchen.
Wir reden hier einmal die Woche über Presse. Dieses Mal waren wir wieder im Spiegelarchiv unterwegs. Mein Artikel heißt Das Sterben der Zeppeline und ist vom 20.10.1979 aus dem Heft 40. Und was hast du uns mitgebracht?
Mein Artikel heißt Raschelnder Sack und ist vom 17.11.1991 aus dem Spiegelheft 47 von 91.
Bei mir geht es um eine Fotoausstellung rund um Zeppeline und ich würde mit ihr mal anfangen. Und zwar eröffnet der Artikel damit, dass es eine Fotoausstellung gibt mit 40 bisher ungezeigten Fotos über den Untergang der Luftschifffahrt und das Ende der Zeppeline. Und es geht darum, wie diese Fotos jetzt ausgestellt werden. Also es gibt keinen konkreten Jahrestag oder so, sondern der Spiegel schaut zurück auf Luftschiffe und Zeppeline. Und diese Fotos dokumentieren, was mit denen passiert ist. Während ich dachte, die meisten Zeppeline haben irgendwann einfach ökonomisch verloren, hat der Spiegel hingegen die Erkenntnis, dass die meisten Zeppeline kaputt gegangen sind. Nicht alle mit Todesfolgen, also viele sind auch einfach nicht abgehoben, weil falsch konstruiert oder die Motoren sind abgesoffen und so weiter. Und dann habe ich mal so ein bisschen geschaut, wie war das denn mit der Luftschifffahrt allgemein? Und so als eins der ersten Luftschiffe gilt vermutlich die Montgolfiere von zwei französischen Brüdern und Tüftlern, die einen großen Ballon gebaut haben, unter dem sie Dinge verbrannt haben. Und der warme Rauch, der aufstieg, der hat dann die Montgolfiere angehoben und sie ist dann an Seilen und Ketten in Paris ein paar Meter in die Höhe gekommen. Und man hat gesehen, oh, da ist ja ganz schön viel möglich. Damals dachte man, es läge am sogenannten Phlogiston, einem magischen Stoff, der bei Verbrennung entsteht und der Dinge nach oben schieben kann. Und das hat sich dann weiter und weiter und weiter entwickelt. Ich dachte immer, dass das erste Zeppelin die LZ1 wäre. Das sagt auch der Spiegel, dass das erste Zeppelin LZ1 von Graf Ferdinand von Zeppelin entworfen und erbaut wurde. Da bin ich aber in meiner Recherche darauf gestoßen, dass es schon viele ähnliche gab, die dann entweder kleiner waren oder noch nicht so gut manövrierbar. Und was Zeppelin im Wesentlichen ausgemacht hat, ist, dass er das System der Steuerung, also wie man die Motoren ausrichten kann, perfektioniert hat. Denn Zeppeline an sich haben gar keinen oder keinen guten Auftrieb, sondern sind im Wesentlichen so leicht wie ihr Gewicht selbst, also das Zeppelin, die Kabine und so weiter, das wiegt alles Gewicht. Und dann hast du oben drüber einen riesigen Körper, der mit Wasserstoff gefüllt ist im Fall der LZ1, die Graf Zeppelin. Und dieser Körper sorgt dafür, dass das Gewicht des Zeppelins drastisch reduziert wird, weil der Wasserstoff leichter als die Luft einen Auftrieb hat. Das Zeppelin fliegt von selbst aber gar nicht hoch, sondern es hat Motoren, die so ausgerichtet werden, dass sie dann nach unten hinten wegschieben. Und diese Schubbewegung sorgt dafür, dass das im Prinzip im Gewicht ausbalancierte Zeppelin abhebt. Wenn diese Motoren ausgehen, dann sinkt das Zeppelin. Also es fällt nicht wie ein Stein, sondern es taumelt nach unten. Beziehungsweise es ist halt doch dann am Ende des Tages ein bisschen weniger auf als Abtrieb. Und dadurch runterkommen sie alle.
Es fühlt sich bestimmt spannend an, wenn man drin sitzt.
Und jetzt sind wir hier bei dem Artikel, der die Fotos durchgeht und er sagt hier, das erste Zeppelin, die LZ1, ist erbaut und entworfen von Ferdinand Graf von Zeppelin. Der hat die im Jahr 1899 bis 1900 erbaut und die Jungfernfahrt, der erste Flug, wobei das ist debattierbar, Luftschiffe bewegen sich zwar fliegend fort, aber eigentlich fahren sie ja. Also das ist eine große Debatte der Semantik, denn die Frage ist, wie sie Luft verdrängen, also ob sie durch Auftrieb wie ein Flugzeug fliegen oder ob sie in der Luft fahren, indem ihre Buoyancy, ihre Verdrängung die Luft weghält. Und also wie gesagt, großer semantischer Streit, deswegen erster Flug hier immer mit einer Prise Salz zu verstehen. Die Konstruktion wurde von Ferdinand Graf von Zeppelin und seinem Ingenieur Theodor Kober entwickelt. Das Luftschiff LZ1 war 128 Meter lang und mit Wasserstoff gefüllt. Der Erstflug fand über dem Bodensee statt, musste aber nach 18 Minuten wegen eines mechanischen Defekts abgebrochen werden. Und dieser mechanische Defekt war, dass man fehlerhafterweise nicht Benzin, sondern destilliertes Wasser in einem der Motoren hatte, weil ein Kanister vertauscht wurde.
Oh je.
Und dann die LZ1, damals das erste Zeppelin-Luftschiff aus den Zeppelin-Werken, Havarie in Friedrichshafen. Es fiel auf den Bauch, weil ein Mechaniker destilliertes Wasser anstelle von Treibstoff in einen der Propellertanks füllte. Dann haben wir die LZ8, die dokumentiert wurde, die kollidierte in Düsseldorf mit einem Hallendach und knickte dabei ein. Also auch da wieder, der Auftrieb hat versagt, sie ist zu niedrig geflogen, setzt auf und geht dabei kaputt, denn diese Zeppeline und generell, also was wir heute öfter kennen, das sind diese Blimps, also große Luftschiffe, die heißen Prall-Luftschiff, und demgegenüber gibt es die Star-Luftschiffe, wie die Zeppeline es waren, und die sind sehr fragil. Also wenn du 128 Meter lang bist und du wirst vorne ein bisschen geknickt, dann brechen schnell die Holme. 1911 in Großbritannien ist das erste Luftschiff der Briten, die Mayflower, war zu lang konstruiert und beim Versuch des Stapellaufs, also beim ersten Flug, ist bereits ein Holm gebrochen. 1915 ist das Luftschiff SL-5 eine Sperrholzkonstruktion des Zeppelin-Konkurrenten Johann Schütte aus Danzig bei einer Sturmböe zerstört worden. Also das ist auch gar nicht wirklich geflogen. 1916 ist ein Zeppelin im Ersten Weltkrieg, die L-20, die wurde durch Westdrifts über der Nordsee abgetrieben und zerschellte in einem norwegischen Fjord. Also doch ein ganzes Stück weit weggekommen. Und auch das, so ein großes Zeppelin hat ja auch einfach sehr viel Angriffsfläche, gegen die Wind drücken kann. Und das führt dann dazu, dass sie doch sehr wetterabhängig sind. Und da gibt es auch noch eine schöne Anekdote von dem einzigen Fall von Luftschiff-Piraterie, bei dem ein deutsches Zeppelin aus der Luft ein norwegisches Handelsschiff von oben überflog, dann runterging auf Tiefe des Schiffs, sich absetzte und das Schiff in Gefangenschaft nahm.
Wie verrückt ist das denn?
Und ich finde, das ist Stoff für mega gute Filme.
Ja.
Aber leider ist das so ein bisschen unter ferner Liefen, weil, also es war ja keine richtige kriegerische Handlung und Luftschiffe sind eigentlich nicht dafür geeignet. Dann gibt es ein weiteres in den Kriegsjahren des Ersten Weltkriegs, die L-15, geriet über London in Lichtkegel von 3 Suchscheinwerfern, wurde abgeschossen und sank in die Themsemündung. Die L-33 ging in Essex nieder und wurde anschließend von ihrer eigenen Crew in Brand gesteckt, damit man sie nicht gegen sie verwenden konnte, also damit das Konstruktionswissen verloren ging. Das berühmteste Luftschiff, wenn wir an Luftschiffunglücke denken, ist vermutlich 1937 die Hindenburg, die explodierte in Lakehurst und war das Ende der zivilen Zeppelin-Ära. Und die ist, denke ich, der bekannteste Fall von Wasserstoff verbrennt, das Schiff fällt, brennt aus dem Himmel. Es ist auch total tragisch, weil unter anderem hatte sie bereits am Boden angelegt und brannte dann ab und Leute haben noch versucht, sie an den Ankerseilen runterzuziehen. Sie hatte aber durch das Verbrennen und die dadurch entstandene Hitze nochmal Auftrieb und hat Leute, die an den Ankerseilen sich festgehalten haben, nochmal mit in die Höhe gezogen und dann sind sie in den Tod gestürzt. Generell, die Hindenburg ist unter anderem Propaganda der Nazis gewesen. Also auf den Höhenrudern hinten drauf sind große Hakenkreuze. Und das war halt also wirklich eine verrückte Art der Fortbewegung, dass man aus Europa nach New York mit dem Luftschiff reisen konnte. Und damit man den über sich befindlichen Wasserstoff nicht aus Versehen entzündet, gab es einen Rauchersalon mit einem im Tisch festmontierten Feuerzeug. Da habe ich auch gedacht, was für ein starker Raucher musst du sein, dass es dir nicht möglich ist, für deine Atlantiküberquerung.
Für Leib und Leben.
Ja. Du bist hier unter diesem riesigen Tank von Wasserstoff, bei dem wir wissen, dass er sehr, sehr dünn ist und die ganze Zeit in alle Richtungen ausläuft. Erstmal eine Lulle. Und dann habe ich mal geschaut, weil ich mich erinnerte, wir haben ja, also neben dieser Spiegelausstellung über gescheiterte Zeppeline, die Luftschifffahrt ist ja etwas, was immer wieder fasziniert und immer wieder Thema ist. Und vielleicht erinnerst du dich an die Cargolift AG. Das war ein deutsches Aktienunternehmen, die 1996 versucht haben, Transportluftschiffe, Lastluftschiffe zurückzubringen.
Und so alt bin ich auch nicht.
Ja, aber ich erinnere mich daran, denn es gibt lustige Dinge aus dieser Zeit. Und zwar haben sie die CL-160 gebaut, das der Name ist Programm, CL für Cargo Lift und 160, weil sie 160 Tonnen Fracht transportieren sollte. Und da war die Idee, dass man damit große Bauteile, die mit Schiene und Straße nicht transportierbar sind, wie zum Beispiel Turbinen für Windkraftanlagen und so weiter, durch die Gegend transportieren könnte. Und mathematisch ist der Plan auch gar nicht so schlecht. Leider ging es unternehmerisch nie für sie auf. Sie haben eine riesige Traglufthalle konstruiert und daher kannte ich Cargolift, denn nachdem sie insolvent ging, gab es diese Riesenhalle und die Frage war, was macht man jetzt damit? Sie befindet sich in Brand, im Bundesland Brandenburg, die Stadt Brand, in der Nähe von Berlin und heute ist dort das Tropical Island drin. Die Halle ist 360 Meter lang, 110 Meter breit und 107 Meter hoch. Und dann habe ich mal gedacht, das ist ja so ungriffig. Was ist denn das in Fußballfeldern? Und die Antwort ist, je nach Standard, mit dem man misst, können Bundesliga-Fußballfelder zwischen 100 und 105 Meter breit lang und 46, 64 bis 68 Meter breit sein. Mit anderen Worten, es passen je nach Maßstab 9 oder 10 Fußballfelder in diese Halle rein. Also
Wahnsinn.
3 breit, 3 lang. Und wer schon mal um so ein Fußballfeld rumgelaufen ist, das ist jetzt nicht unbedingt klein. Auf jeden Fall die Idee der Luftschiffe und der Luftschifftransporte ist eine, die immer wieder aufkommt. Denn wenn so ein Luftschiff erstmal fliegt, dann ist es in Anführungszeichen einfach, das dort oben in der Luft zu halten. Also es gibt verschiedene Pläne, was wäre, wenn man auf Folien montierte Solarpaneele auf der Außenhaut verlegt und dann mit dem Strom der Solarpaneele das Luftschiff nach oben schiebenden Auftrieb mit Elektromotoren erzeugt. Das ist durchaus vorstellbar, hat auch den Vorteil, dass die schwarzen Solarpaneele zusätzlich das Luftschiff aufheizen. Also das wäre durchaus denkbar. Es gibt von Amazon Konzeptideen für Städte, in denen Lagerhallen zu teuer sind oder nicht baubar. Also entweder dicht besiedelte Städte oder Städte wie LA, wo der Immobilienquadratmeterpreis so hoch ist, dass man in der Stadtnähe ein Zeppelin fliegen hat, unter dem eine Lagerhalle ist. Und dann hast du kleine Drohnen, die zu diesem Zeppelin fliegen, um dann Dinge in die Stadt runter zu liefern. Und also, wie gesagt, es ist ein Mockup, es ist bisher nur eine Idee, es ist nicht gebaut, aber ich finde das als Vorstellung irgendwie dann doch ganz cool. Vor allem, weil wir dann vermutlich in einer Welt leben, in der es für Amazon irgendwann günstiger ist zu sagen, wir schicken das Paket einfach nochmal, wenn es abgestürzt ist und dann kann man beim Spazierengehen Schätze finden, im Wald eine Drohne.
Ich finde es auch eine schöne Mischung aus so einem traditionellen und sehr futuristischen Ansatz, würde mir auch gefallen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dann brauchen wir aber eine politische Richtlinie, dass da keine großen Logos drauf sein dürfen. Ich finde die Idee, so ein riesiges silbernes Zeppelin in der Ferne am Himmel hängen zu haben, ganz nett. Aber die Idee, dort dieses riesige Amazon-Smile hängen zu haben, hingegen finde ich dann doch ein bisschen nervig.
Ja, ich glaube, wir würden ein Ex kriegen, oder?
Und es gibt gerade Pläne der NASA, dass man zum Beispiel eine Basis auf der Venus bauen könnte. Zur Venus zu fliegen ist bedeutend einfacher als zum Mars zu fliegen. Bei der Venus haben wir aber das Problem, dass man auf dem Planeten selbst nicht leben möchte, wegen starkem Vulkanismus und zu viel Säure in der Atmosphäre. Aber
man muss sie ja nicht so anstellen.
Ja, irgendwas ist ja bekanntlich immer. Und die Idee war, dass man Luftschiffe in der dünnen oberen Atmosphäre der Venus hängen haben könnte und dann im Prinzip eine fliegende Forschungsstation dort bauen. Das wiederum finde ich sehr futuristisch.
Wahnsinnig cool, ja, auf jeden Fall.
Ja, also wir halten fest, der Spiegel mit seinem Artikel von 79, dass Luftschiffe eine Historie voller Tragödien sind, bei denen sie im Wesentlichen kaputt gehen und gar nicht im Krieg abgeschossen werden. Ich erinnere mich auch, in einem Spaziergang in London lief ich an einer Plakette vorbei, auf der stand, dass dieses Haus im Blitz mal einbombardiert wurde durch ein Zeppelin. Die Deutschen sind mit Zeppelin über London geflogen und haben einfach von der Ladefläche hinten Bomben abgeworfen, weil sie wussten, dass es keine adäquate Gegenverteidigung gibt. Keine Waffen, die hoch genug schießen können und zu wenig Jagdflugzeuge, um sie dort abzuhalten. Weil so ein Zeppelin ja nun wirklich nicht schnell ist. Und das fand ich dann doch nochmal sehr irritierend und beklemmend, vor dieser Plakette zu stehen und zu wissen, hier sind Leute in Spaziergeschwindigkeit drüber geflogen, haben eine Palette voll Bomben rausgeworfen und sind dann weiter spaziert. Ja. An dieser Stelle möchte ich die Stimme aus dem Aus grüßen, mit der ich viel darüber nachgedacht habe, dass ich seit langem eine Idee habe für ein Fantasy-Film, ein Fantasy-Szenario, in dem es Walfische gibt, die durch die Luft fliegen können, weil sie ein Organ haben, das durch ihre Verdauung auftreibende Gase produziert. Und die, ich finde die Idee, dieses Bild von das ganze Feld ist platt gedrückt, weil eine Schule Flugwale sich dort niedergelegt hat. Oder man sieht im Hintergrund einfach durch die Luft ein paar Wale und ihre Kälber hintollen. Die Idee finde ich ganz nett. Und vor allem könnten diese Wale dann, also sie würden langsam aufsteigen und sie könnten ähnlich wie der Wal heute durch sein Blasloch Luft aus- und einatmen kann, könnten diese Wale dann durch ein Blasloch ihre Gase ablassen, sodass sie aus dem Himmel sinken können. Und ich, also je länger ich drüber nachdenke, umso mehr finde ich die Idee eigentlich schön.
Ja, ich finde es auch sehr romantisch.
Und halte das für eine gute, naja, Science-Fiction ist vielleicht übertrieben, aber ich halte es für eine schöne Fiktion. An der Stelle noch ein paar Worte aus dem Artikel, die mir positiv aufgefallen sind und wo man sieht, dass so diese Mischung aus Nautik, die ja eine gewisse Romantik mit sich bringt, also Schifffahrt hat ja eine gewisse Verklärung und Folklore. Es gibt einen Grund, warum, wenn wir in norddeutschen Städten sind, dort Steuerräder, Schiffe und also Modellschiffe, Bilder von Schiffen oder Galionsfiguren als Deko in Restaurants und in generell Gebäuden hängen, weil wir damit ja auch so eine Zukunftsvision, Hoffnung, Optimismus verbinden. Und dieser Artikel hat, finde ich, ähnlichen Optimismus, den man hier noch merkt, wenn sie zum Beispiel von Himmelsarchen reden oder von den sanften Riesen. Denn, also wie ich ja bereits sagte, es gab Zeppelin auch zur taktischen Kriegsführung. Das hat wenig mit sanft zu tun. Und Himmelsarche ist irgendwie auch sein sehr schönes Wort, das aber wenig mit dem zu tun hat, was sie nun tatsächlich sind. Ja, das war mein Artikel über das Sterben der Zeppeline vom 20.10.1979. Und was hast du uns mitgebracht?
Also die Überleitung schreibt sich ja basically von selber, denn ein Zeppelin am Boden ist ja auch ein raschelnder Sack. Und das ist der Titel meines Artikels vom 17.11.1991, Spiegelheft 47 aus diesem Jahr. Und es geht um das Kondom für die Frau, das in diesem Frühjahr erstmals in den Handel kommen soll. Das geile Feeling währte nur kurz. Ein ganz natürliches Gefühl überkam James Castle, Mitarbeiter des englischen Observer, beim ersten Verkehr mit dem neuartigen Präservativ. Die Ursache für sein trotz Gummi scheinbar unverfälschtes Sexerlebnis lag bald auf der Hand. Der Preiser war gerissen. Und also so in diesem lustigen Tonfall geht der Artikel auch weiter und ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie da so ein leicht dicklicher Mann mit roten Backen sitzt und sich richtig einen reinkichert. Also es ist der ganze Artikel, die ganzen Worte, es ist so, also man merkt, dass da jemand über Sex spricht, der jetzt nicht ständig über Sex spricht und der versucht, es möglichst nicht anstößig zu machen, aber halt sein Kichern irgendwie schlecht unterdrücken kann. Ganz niedlich. Und so geht's dann gleich auch weiter. Weitere Testreihen mit Gattin Helen verliefen ähnlich unbefriedigend. Operationale Schwierigkeiten, vermerkte der Rechercheur und klagte, orale Zärtlichkeiten könne man konstruktionsbedingt vergessen. Und da finde ich es auch süß, wie vom Rechercheur gesprochen wird. Man merkt, dass er halt so ein bisschen schon versucht, irgendwie professionell damit umzugehen. Aber es bleibt halt irgendwie alles in diesem halbalbernen Jargon. Die Kritik galt einem Verhütungsmittel, das nun nach mehr als 25.000 Probekopulationen in 15 Ländern als sichere Sache gilt und Anfang 1992 zunächst in der Schweiz verkauft werden soll. Femidom ist das erste Präservativ für die Frau. Ein Schlauch mit zwei Ringen. Der kleinere wird in die Vagina eingeführt, der größere bleibt außen vor. Und auch hier wieder, also Probekopulationen ist ja auch wieder so ein Wort, was so, also wo ich wieder den dicken Mann hab kichern sehen. Also, tatsächlich habe ich das Wort Femidom noch nicht gehört. Also ich habe das beim ersten Lesen bin ich so drüber gestolpert. Natürlich kennt man Kondom für die Frau als Konzept schon. Ich habe allerdings, muss ich sagen, noch nie eins gesehen und auch noch nie jemanden darüber reden hören, dass er welche benutzt. Deswegen glaube ich, dass das gar nicht so das Mittel der Wahl ist hier.
Ja, ich kenne das auch nur aus so Listen wie dem Pearl Index, der ja angibt, wie gut Verhütungsmittel funktionieren. Und es wird schon bei den eher schlechteren gelistet, weshalb ich mir immer gedacht habe, ja, aber wer greift denn zu einem bekanntermaßen nicht so guten Verhütungsmittel?
Ja, und genau, ist also auch in dem Artikel, also die versuchen das ja noch als tolle Neuheit und als muss man mal ausprobieren zu verkaufen. Und trotzdem finde ich alle Selling Points eigentlich schlechter als beim klassischen Kondom für den Mann. Und also ich habe mir das beim Lesen einfach vorgestellt wie ein lächerlich großes Kondom eigentlich. Also ne, sie beschreiben das ja so mit diesen zwei Ringen und der Kleine ist drin und wird so vor Muttermund platziert und der Große bleibt eben draußen. Und damit er draußen bleibt, muss der ja, also ja, irgendwie so eine dicke Gummikonsistenz auch haben. Und dann habe ich mal gegoogelt und tatsächlich ist es einfach nur ein ganz großes Kondom. Und mein erster Gedanke war, wenn man jetzt, also wenn man beim Kondom viel mehr Material hat, dann hat man auch viel mehr Spielraum für Gewürste. Das so wie wenn man die Jacke anzieht, irgendwie über einen Pullover, der Ärmel sich so zusammenschiebt. Ne? Also das ist, ich habe gedacht, das muss in der Handhabung total schwierig sein. Oder wie wenn man Bettwäsche wäscht und sich in der Wäschetrommel so einen Klumpen bildet, ne, der dann so rumschlägt. Dann beschreiben sie hier weiter, das Material der Wundertüte ist Polyurethan. Der Einführungspreis für ein Verhüterli-Dreierpack 89 Schweizer Franken. Und auch hier wieder Wundertüte und Verhüterli. Der dicke Mann kichert sich in seinen Bart. Die Idee, auch bei der Gummibenutzung die Frauen stärker in die Verantwortung zu nehmen, stammt aus Dänemark. 3 Jahre lang experimentierten der Arzt Erik Gregersen und seine Frau Bente, eine Krankenschwester, in Heimarbeit, bis das Modell produktionsreif war. Also auch hier, er sitzt die ganze Zeit da und stellt sich vor, dass man das ja nur genauso testen kann, glaube ich. Also ein niedlicher Typ. ja, und dann genau beim ersten Satz habe ich gedacht, den würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so schreiben. Also dieses auch bei der Gummibenutzung die Frau stärker zur Verantwortung zu nehmen. Wir haben inzwischen ja eigentlich immer eher die Diskussion, dass also insbesondere in Beziehungen Verhütung zu sehr Frauensache ist. So, wobei es also da ja dann immer viel auch um Hormone geht. Ne? Also es ist ja schon irgendwie merkwürdig, dass man sagt, bei der Frau fuhrwerken wir massiv im Hormonhaushalt rum und beim Mann machen wir eine Tüte drüber. So, das, also ne, so vom, einfach vom Eingriff quasi in den Organismus. Ja, und ich fand es halt interessant, dass hier dann stand irgendwie, dass man auch da die Frauen stärker in die Verantwortung nehmen kann, weil es also in den 90ern natürlich irgendwie noch ein anderer Satz war so. Männliche Testpersonen fanden die Verhütungsmethode bequemer, weil sie selbst nicht in Gummi gekleidet waren, so Gynäkologe Jean Guibaud. Einige Frauen berichten sogar von besseren Orgasmen. Zumindest die Sicherheitsfrage scheint geklärt. Das Risiko ungewollter Schwangerschaft betrage nur 3%. Bei Männerparisern hingegen 11,6%, lässt der Londoner Hersteller Chartex International wissen. Und du hast gerade schon gesagt, also du hast auch schon gesagt, dass das eher im schlechteren Pearl-Index rangiert, das Femidom. Mhm. Und ich habe das nochmal nachgeschaut. Der Pearl-Index misst ja, wie sicher ein Verhütungsmittel ist. Also bei korrekter Anwendung über 12 Monate, wie viele von 1000 Frauen werden trotzdem schwanger? Das ist die Frage vom Pearl-Index. Und der Pearl-Index fürs Femidom, den ich halt heute nachgeguckt habe, war 5 bis 25. Das heißt, 5 bis 25 von 1000 Frauen werden schwanger. Das ist gar nicht wenig.
Ja.
Wohingegen der Pearl-Index für das Männerkondom bei 2 bis 12 liegt, was deutlich weniger ist. Also das heißt, das ist hier in dem Artikel einfach eine Falschinformation. Ich habe im Internet auch gelesen, dass es wohl nur sehr wenige Studien aus den 90ern gibt, auf die sich auch immer noch gestützt wird. Und ich vermute, dass es halt mitunter damit zu tun hat, dass da gar nicht so viel dran geforscht wird, weil es eben keiner benutzt. was natürlich auch sein kann, ich hatte mit meinem Freund noch darüber gesprochen, auch als ich hier die Recherche gemacht habe. Der hat gesagt, kann es vielleicht sein, dass Kondome besser geworden sind? Da habe ich jetzt nicht noch mal rein recherchiert, aber das könnte natürlich auch sein, dass man da irgendwie ein besseres Material gefunden hat oder eine andere Zusammensetzung oder so. Und was natürlich ganz wichtig ist, was man sich vor Augen halten muss beim Pearl-Index, da, der klammert ja alle Anwendungsfehler aus. Das heißt, es geht also, ne, die sagen das ja extra dazu, bei korrekter Benutzung. Und das Femidom ist eben sehr anfällig für Anwendungsfehler, dadurch, dass, also wie gesagt, so dieses, ne, Ärmel-Zusammenschiebe-Ding irgendwie, du musst halt irgendwie das Material im Griff haben, dann musst du gucken, dass du also beim Einführen quasi nicht den Ring mit reinschiebst und so. Also es ist alles ein bisschen kompliziert. Wohingegen, ich glaube, dass also Kondom kriegt wahrscheinlich jeder hin, mit, also vielleicht beim zweiten Versuch, aber dann klappt's. So, und dann fängt der Artikel nämlich an, hier gute Werbung zu machen für das Femidom. Ein praktisches Argument für den reiferen Koiteur. Koiteur, sehr schönes Wort, genau, du kicherst auch. Ich habe es auch bemerkt. So, und dann, pass auf, das große Argument. Frauen können das Präservativ ohne männliche Hilfestellung applizieren. Es sei nicht erforderlich, dass ihr Partner ein steifes Glied hat. Nun.
Ja.
Ne? Ich denke, wenn man kein steifes Glied hat, dann ist vielleicht auch kein Kondom erforderlich. Und vielleicht gönnt man dem armen Mann mal eine Pause. Im Artikel wird noch beschrieben, dass man das Ding auch schon 10 Stunden vorm Sex einsetzen kann. Was ich merkwürdig finde, weil ich das nicht aus Stilgründen tragen würde. Dann sagt der Artikel weiterhin, trotz solch benutzerfreundlicher Aussichten konnten sich die Testakteure bislang nicht uneingeschränkt mit den neuen Verhütern, die bald auch in Frankreich und Großbritannien verkauft werden sollen, anfreunden. Die Idee ist gut, aber die Ausführung eine Katastrophe, bemängelte Christiane Weinand, eine von etwa 1700 Prüferinnen. Das Ding raschelt wie ein Plastiksack. Kann 10 Stunden vor dem Sex eingesetzt werden. Und ja gut, das, also ich habe natürlich überlegt dann währenddessen irgendwie, wie ich das so im Verhältnis zum normalen Kondom einschätzen würde. Und ein ganz großes Manko, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass wenn man das Femidom benutzt, dann muss man in das Femidom Gleitgel reinmachen. Wohingegen, wenn man das Kondom über den Penis zieht, man das Problem nicht hat. Bestenfalls. Also es ist, ne, wie eben neben dieser schwierigen Handhabung und den Unique Selling Points, denke ich, ist also, die mich alle nicht überzeugt haben, denke ich, macht das klassische Kondom viel mehr Sinn und ich verstehe, dass das sich durchgesetzt hat.
Ja, und also die Kosten sind ja auch massiv im Vergleich zu Kondomen.
Es ist halt, also was ich gelesen habe, ist, dass es natürlich einen Vorteil hat für Länder, in denen du zum Beispiel viel mit AIDS zu tun hast und wo hormonelle Verhütung nicht so das Ding ist, ne, dass du da quasi irgendwie 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen kannst. Und das ist wohl auch so das Hauptanwendungsding, aber auch da denke ich, dass wenn, also du brauchst ja basically eine Schulung, um das vernünftig anwenden zu können. Mhm. Deswegen, also ich, ja, ich bleibe bei den klassischen Methoden.
Und hier, ich habe mal, während du es erzählt hast, in die Wikipedia geguckt. Der englische Wikipedia-Artikel ist deutlich umfangreicher als der deutsche. Und da rechnen sie zum Beispiel vor, dass die WHO ermittelt habe im Jahr 2005, dass wenn sich 180 Millionen Female Condoms verkaufen würden, dann würde der Produktionspreis bei 22 Cent pro Stück liegen, im Gegensatz zu den heute 72 Cent pro Stück. Und dann haben sie hier noch vorgerechnet, dass 2005 wurden 12 Millionen Female Condoms distributed, also da
distributed, ne? Dann,
ja. Hergestellt und verteilt. Im Vergleich dazu hast du im selben Jahr 6 oder 9 Milliarden männliche Kondome.
Eben, ne? Wie gesagt, ich finde auch, dass also so vom ganzen Prozedere irgendwie, dass also Kondom ist ja, also innerhalb einer Beziehung findet man ja meistens sowieso dann andere Wege. Das ist ja eigentlich mehr so für so unkompliziertere Kontakte. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich sowas haben wollen würde, dann würde ich mir das ja vielleicht in der Disco suchen und da will ich ja nicht mit einem raschelnden Sack rumlaufen. Und das, also ich muss das ja quasi vorher appliziert haben, weil ansonsten, also jeder kennt diesen unromantischen Moment von wegen, Achtung, wir müssen schnell Kondom überziehen. Aber wie viel unromantischer ist es denn, wenn ich das Ding einführen muss? So, also, ne, ich, also irgendwie hat sich mir erschlossen, dass das jetzt nicht Marktführer geworden ist.
Ja, also ich verstehe den Novelty-Faktor, warum man darüber schreibt, aber ich verstehe auch die Unpraktikabilität, warum es sich nicht durchsetzt.
Ja, das war mein Artikel über das Femidom. Schön, dass wir jetzt nach Feminaten und Feminismen auch über Femidome sprechen konnten.
Wir lernen so viele Begriffe hier. Und ich muss daran denken, dass ich hier fürs Cover irgendwas basteln werde aus einem aufgeblasenen Kondom als Zeppelin.
Oh ja, sehr schön.
Jo. Dann waren das unsere Artikel für heute. Wir hören uns hier in einer Woche wieder. Danke an alle, die diesen Podcast finanziell oder mit Rat, Tat, Kommentaren, Ideen und Abos unterstützt haben. Es freut mich wirklich sehr. Davon zahlen wir die Abos, die Hostingkosten und so weiter und so fort. Wenn ihr überlegt, den Podcast auch zu unterstützen, findet ihr alle Infos dazu auf der Website. Danke, Hanna, für deine Zeit und bis in einer Woche. Auf Wiederhören.
Adieu.